Liebe Geschwister in Jesus Christus, wir hören aus dem 27. Kapitel des Matthäusevangeliums, wie Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde und auf Golgatha starb. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie in die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Liebe Geschwister, Jesus starb wie ein gewöhnlicher Verbrecher. Wie die beiden Schergen, die rechts und links neben ihm am Kreuz hingen, und die wirklich einiges auf dem Kerbholz hatten, sodass auch heutzutage sicherlich viele Zeitgenossen sagen würden, die haben wahrlich das Todesurteil verdient. So wurde auch Jesus in der damals üblichen Art und Weise hingerichtet. Er wurde gekreuzigt. Was unterscheidet seinen Tod aber von dem der beiden Räuber, die neben ihm hingen? Was unterscheidet den Tod Jesu von den vielen anderen, die hingerichtet und gefoltert werden von irgendwelchen despotischen Machthabern und Tyrannen in dieser Welt? Was unterscheidet Jesus Christus von anderen, die sich von Gott verlassen fühlen und verzweifelt alleine sterben? Dieser Frage wollen wir heute am Karfreitagmorgen nachspüren. Und die Antwort auf diese Frage, wie wir vorhin gehört haben, hat Himmel und Erde erschüttert. Der Evangelist Matthäus gibt uns schon die Antwort auf diese Frage. Beim Verhör durch die Obersten, durch die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten, da lesen wir bei ihm im Kapitel zuvor, dass zwar viele Anklagen gegen Jesus Christus vorgebracht wurden, viele Zeugen aufstanden, die sich aber allesamt als falsche Zeugen erwiesen. Alle Anklagen waren nichtig. Alles war offensichtlich falsch. Man hatte gegen diesen Jesus Christus nichts in der Hand. Auch als Judas seinen Verrat bereut und sich selbst bezichtigt, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe, widersprechen die hohen Priester nicht. Sie hätten Judas ja getrost beruhigen können, indem sie gesagt hätten, schau, dieser Jesus hat doch diese und jene Schuld begangen. Ebenso fand Pilatus an Jesus keine Schuld. Auch sein Verhör war ergebnislos, sodass er zwar das Urteil verhängte, aber doch seine Hände in Unschuld waschen wollte. Und so, wie es uns der Evangelist Matthäus bezeugt, finden wir es auch in den anderen Evangelien und in den Briefen der Apostel. Jesus Christus wurde als Verbrecher hingerichtet und war doch vollkommen unschuldig. Nun wird diese Aussage aber immer wieder von zwei Seiten her angegangen. Einerseits wird zwar bei Jesus keine Schuld gefunden oder gesucht, aber man vermutet doch, dass es einen Grund gab, warum Jesus hingerichtet wurde. Andererseits wird Jesus in eine Reihe mit vielen anderen Unschuldigen dieser Welt gestellt. So heißt es oft, zwar hat Jesus Christus die Liebe Gottes bezeugt und vorgelebt, aber sein enormer Zulauf bei der Volksmasse, sein turbulenter Auftritt im Jerusalemer Tempel, all das habe die römische Besatzungsmacht auf den Plan gerufen und Pontius Pilatus Grund genug geliefert, diesen Wanderprediger als Revolutionär, als Aufrührer, ja gar als Terrorist hinrichten zu lassen. Sicher, das römische Kaiserreich fackelte nicht lange, wenn es darum ging, einen Aufruhr im Keim zu ersticken. Es machte in der Tat kurzen Prozess, wenn es darum ging, seine Autorität zu sichern und diejenigen, die sie in Frage stellten, mundtot zu machen. Aber, und das wird hier gerne kleingeredet oder übersehen, das römische Gouvernement dürfte durchaus im Bilde darüber gewesen sein, was es mit diesem Jesus von Nazareth auf sich hatte. Auch damals gab es nämlich schon allerhand Spitzel. Und dazu war Jesus ja 3 Jahre lang etwa wirklich öffentlich aufgetreten, auch in Jerusalem unter den Augen des Statthalters. Sicherlich, Pontius Pilatus wird sich nicht großartig für die innerjüdischen Belange interessiert haben. Aber auch ihm wird kaum entgangen sein, dass Jesus von Nazareth ganz sicher keine Gefahr für die Römer darstellte. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Dieser Satz von Jesus wird den Römern sicherlich sehr entgegengekommen sein. Dieser Einwand gegen die Unschuld Jesu verschleiert dabei das Ungeheuerliche. Jesus Christus wurde hingerichtet, obwohl alle am Prozess Beteiligten und an der Hinrichtung Beteiligten, obwohl alle genau wussten, dieser Jesus von Nazareth, er ist wirklich unschuldig. Und doch wollen wirklich alle, die daran beteiligt sind, dass dieser unschuldige Mensch hingerichtet wird, dass er stirbt. Auf der anderen Seite wird immer wieder gesagt, ja, Jesus Christus wurde unschuldig hingerichtet, aber er steht damit in einer langen Reihe von vielen anderen Unschuldigen. In so vielen Diktaturen und Gewaltherrschaften, da kommen doch so viele um, die sich eigentlich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Einfache Leute, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Herausragende Leute, die für die Wahrheit aufgestanden sind und den Mund aufgemacht haben. Menschen, die gewaltlos gegen Hass und Gewalt angetreten sind. Doch, wenn man den Maßstab Gottes an diese Unschuldigen anlegt, wie viele sind da wirklich unschuldig? Vor Gott reicht eben nicht aus, ein bisschen unschuldig zu sein, sondern da genügt nur vollkommene Unschuld, Dagegen wird gerne eingewendet, ja, mit diesem Hinweis beschmutze man ja die Opfer von Folter und Diktatur, wenn man sie so unter Schuldverdacht stellt. Aber bei sehr vielen dieser Unschuldigen stellt man doch in ihrer Biografie fest, sie haben zwar wirklich nichts getan, was Folter und Tod durch irdische Machthaber gerechtfertigt hätte, aber sündlos, also wirklich gottgefällig, das waren sie auch nicht. Und auch bei den übrigen, wo man in der Biografie nichts findet, kann man getrost vermuten, es waren zwar sicherlich keine Gewalttäter, aber eben auch doch Menschen wie du und ich. Und wir Menschen haben eben die kleinen Ecken und Kanten, die kleinen Fehler, die wir so gerne übersehen. Dieser Einwand gegen die besondere Unschuld Jesu verschleiert ein zweites. An vielen anderen Menschen kleben wir das gerne das Etikett unschuldig. Aber so richtig unschuldig, vollkommen unschuldig, das ist keiner. Das ist das andere Ungeheuerliche. Der Menschheit ermangelt des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollte. Und Jesus Christus, er war unschuldig und geht in seiner Unschuld den Weg eines Schuldigen, eines Sünders. Er nimmt den Fluch auf sich, den die Sünde nach sich zieht. Alle unsere Schuld liegt auf ihm, wie wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Er trägt die Folgen dessen, dass wir Menschen eben nicht vor Gott reinen Gewissens sind. Er nimmt diese Folgen auf sich und trägt sie hinauf ans Kreuz. Er nimmt diese unsere Sünde weg mit sich, mit in sein Grab. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und denjenigen, die an ihn glauben, schenkt er neues Leben, schuldfreies Leben. Sein neues Leben, ein Leben in vollkommener Unschuld vor Gott. Wir können vor Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, hintreten, mit reinem Gewissen. Und in Jesus Christus können wir diesen unwahrscheinlich großen Gott unseren lieben Vater nennen. Weil Jesus Christus das Los eines verfluchten Sünders auf sich nahm, obwohl er doch unschuldig war, dürfen wir als erlöste, gereinigte und geheiligte Kinder zum Vater treten. Amen.